möchte das erste Kapitel des Römerbriefes lesen, Römer 1, Vers 1 bis 17. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, lesen Sie mit. Wir wollen ja lernen in diesen Tagen bei dem großen Missionar aller Zeiten, bei Paulus, dass er uns wieder einige Grundlinien zeigt für den Dienst. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 17. Paulus, Knecht Christi Jesu, zum Apostel berufen, ausgesondert das Evangelium Gottes zu predigen, das er im Voraus durch seine Propheten in der Heiligen Schrift verheißen hat, nämlich das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der seiner irdischen Herkunft nach aus dem Geschlecht David stammt, der durch die Kraft des Heiligen Geistes eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht aufgrund der Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um zur Ehre seines Namens den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr von Jesus Christus berufen seid, an alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil man von eurem Glauben in der ganzen Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist am Evangelium von seinem Sohn diene, dass ich unablässig an euch denke, immer wenn ich bete und dass ich zu ihm flehe, ob es mir einmal gelingen möchte, durch Gottes Willen zu euch zu kommen. Wie hätte der Apostel Paulus erst die heutigen Verkehrsverbindungen ausgenutzt, wenn er damals schon so viel dran setzte, um alle Gebiete zu bereisen? Denn ich sehne mich danach, euch zu sehen, damit ich euch noch etwas an geistlicher Gabe mitteilen kann, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich mit euch zusammen getröstet werde durch euren und meinen Glauben, wie wir ihn gemeinsam haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich bin aber bisher daran gehindert worden. Damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie auch unter den übrigen Heiden, denn Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen, bin ich verpflichtet. Darum, soweit es an mir liegt, bin ich bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Des Evangeliums von Christus Jesus nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso auch die Hellenisten, die Griechen. Das war ein Begriff für die ganze Kulturwelt damals. Denn darin wird die Gerechtigkeit offenbart, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich weiß nicht, ob Sie sich richtig vorstellen können, was der Schritt des Paulus nach Rom bedeutet hat. Wenn wir das heute touristisch machen, das ist ja nichts mehr. Ich will mal einen Vergleich wagen. Wenn ich sagen würde, einer geht in den Kreml, um dort zu predigen, Moskau, dann wäre das noch ein schwaches Abbild für das, was damals Rom war. Sie wissen doch, wie später die Boten des Evangeliums kurz nach diesen Jahren behandelt wurden in Rom. Ich habe den Eindruck, in Russland werden sie menschlicher angepackt. Und damals war das der Mittelpunkt der gesamten Welt, nicht bloß eines Teils. Wenn Paulus sich aufmachte, in dieses Zentrum hineinzugehen, Sie müssen noch einmal wissen, was das für eine leuchtende und strahlende Welt war. Etwa 1 Million Bedienstete standen für die Begüterten damals zur Verfügung. Das waren reiche Leute, die im üppigen Überfluss lebten. Der Handel blühte, die Wissenschaft war hoch im Gange. Das waren bedeutende Leute. Ich habe ja immer schon Herzklopfen, wenn ich an eine Glocke in unseren Hochhäusern drücke. Jetzt verachten Sie mich nicht. Sind Sie mutiger? Aber wenn man zu Gebildeten, zu Professoren an der Universität den Mund aufmachen soll, dann verstehen Sie, wie der Paulus damals gezittert hat. Der muss doch Angst gewesen sein. Meinen Sie, der Paulus hat nicht gezittert. Der Paulus hatte einen großen Mut und ich wollte, dass wir heute Abend von diesem ersten Missionar Jesu wieder lernen, was da war. Sagen Sie nicht, damals waren die Menschen mehr fürs Evangelium aufgeschlossen. Glauben Sie das wirklich? Die meisten Römer sagten, Religion ist was für Angsthasen. Und Römer waren keine Angsthasen. Die hatten die ganze damalige Welt erobert. Oben kurz vor Lemgo und Detmold, da hatten sie ein bisschen Schwierigkeiten im Jahre 9. Aber sonst war ja die ganze damalige Welt ihnen zu Füßen gefallen. Das waren Männer, nichts gegen die Bundeswehr, nicht, aber das waren Burschen. Die römischen Legionäre, die standen. Und vor denen wichen alle Feinde weg. Wenn da einer hin wollte und denen das Evangelium bringt, dann sagen, brauchen wir nicht. Wir haben selber Kraft in unseren Armen. Wir brauchen niemanden, der uns hilft. Und doch war in Rom eine Vielfalt von Aberglauben, von Magie, Horoskop, Wahrsagerei verbreitet. Im Rausch wurde die Religion des Dionysgott gefeiert. Es waren die komischsten und verrücktesten Arten der Gottesanbetung da. Eine solche Verwirrung, wie man sich's überhaupt nicht vorstellen kann. Und Paulus sagt, mich zieht's in diese Stadt hinein. Ich habe ein Verlangen. Jetzt muss ich Sie fragen, haben Sie so ein Verlangen? Obwohl es nicht mal so schwierig ist in dem Missionsfeld, wo Sie stehen. Sind Sie wie Paulus gezogen zu den Nachbarn und sagen, zu denen muss ich hin? Die jungen Leute, die sagen, ich muss in meiner Schule ein Zeugnis geben. War also toll vorhin dargestellt. Ich habe mich riesig gefreut in der prächtigen Darstellung, dass das bei uns lauter verzwungene, verkrampfte Versuche sind, aber dass das gar nicht von innen in der fröhlichen Freiheit geschieht. In dem überlegenen Wissen, Mensch, wir haben doch als die Einzigen heute was auf den Tisch zu legen, was wert ist, gehört zu werden. Wir brauchen doch uns nicht zu genieren. Das heißt ja, dass ich schäme mich nicht. Wir brauchen doch uns nicht zu genieren. Paulus gebraucht ein gutes Wort. Wir sind Schuldner. Ich muss eine Schuld abstatten. Normalerweise, wenn wir eine Schuld haben, dann sagen wir, die wollen wir schnell vergessen, dass da noch irgendwo vielleicht bei der Sparkasse etwas abgezahlt werden muss. Darf ich ein anderes Beispiel sagen? Da hat eine Mutter ein krankes Kind zu Hause. Und der Arzt kommt und sagt der Mutter, Sie müssen alle 4 Stunden dem Kind eine Tablette geben. Sonst wird's lebensgefährlich. Jetzt schuldet die Mutter diesem Kind die Tablette, sonst ist sie schuldig am Tod des Kindes. Sie ist Schuldner. Sie muss das tun, wenn sie überhaupt noch ein Herz im Leibe hat. Dann verstehen Sie, warum Paulus sagt, das mit der Mission ist doch nicht in mein Ermessen gesetzt. Bei uns tut man ja immer so, wie wenn ein Christ vielleicht, wenn er dann noch ein bisschen Freizeit hat, sich so Hobby aussucht und dann entweder fängt er Stricken an oder bastelt er einen Adventskalender oder macht er vielleicht ein bisschen in Mission. Das ist für so ein paar harte Evangelikale in den Kirchengemeinden noch, die es nicht lassen können. Nein, das gehört zu einem Christenstand und ich freue mich immer wieder, dass in unseren Tagen dass das eigentlich Erregende ist von dem, was die evangelischen Christen in der Sowjetunion uns in den letzten 60 Jahren der Bedrängnis zu sagen haben. Die Christen in Russland dürfen sich ja in Kirchen versammeln, wenn sie Weihrauchkerzen anzünden und psalmodieren. Das hat noch nie ein System geärgert. Dürfen sie sogar 4-stimmigen Chören singen, das in Russland erlaubt. Aber wenn sie missionieren, dann kommt der Widerstand der Staatsmacht. Und die Frage war, darf eine Gemeinde von der Mission lassen, das war ja die große Frage, die in den evangelischen Gemeinden in Russland seit 1961 verhandelt wurde, als damals der Leiter der registrierten Gemeinden sagte, wir müssen selbst gegen die Mission in den eigenen Reihen vorgehen, im Augenblick lassen wir das mal lieber. Und dann standen andere auf und sagten, Mission darf man nicht einen Augenblick unterlassen. Wir erbauen uns so gern im Westen daran und sagen, das sind schöne Bekenner. Und dann läuft es uns kalt und heiß den Rücken runter. Und wir begreifen gar nicht, dass das nur die Armut unseres Christenstandes zeigt. Ich bin ein Schuldner, sagt Paulus. Ich muss hinein nach Rom und das Evangelium hineintragen. Er fragt gar nicht, ob da Leute offen sind. Er fragt gar nicht danach, ob die ihn einladen, ob die ihn hören wollen. Das, was wir einander immer erzählen und sagen, weißt du, da merke ich gar keine Resonanz. Das hört ihr doch gar nicht beim Paulus. Der Paulus weiß sich als ein Schuldner, nicht als ein Gönner. Ein Schuldner an diesen Leuten in Rom, ich muss hinein und das Evangelium ihnen bringen. Ich habe das ein wenig gegliedert. Heute Abend sind Sie müde. Viele von Ihnen haben heute schon tüchtig gearbeitet. Da will ich Ihnen drei Sachen heute Abend sagen. Ich hoffe, dass Sie heute Abend noch drei Dinge behalten können und noch mitnehmen. Zuerst, die ganze Welt muss es wissen. Die ganze Welt muss es wissen. Was ist das bei uns oft, wenn wir, war schön vorhin, bei dem Rumrutschen auf der Bank, ein Schieben, wenn ich dran zurückdenke, also was habe ich schon für blamable Szenen im Zeugnisdienst gemacht. Ich bin heute im Auto gefahren, aber wenn ich Zug gefahren wäre, am Freitag gibt es volle Abteils, und sie hätten mich gefragt, was war dein Zeugnis heute? Ein peinliches Genieren. Bis wir endlich zum Eigentlichen kommen. Übers Wetter geht es noch ganz gut und übers Geld geht es noch, über Politik kann man noch ganz ungeniert reden. Aber wenn es zum Eigentlichen kommt, zum Wichtigsten, zur Sache, dann kommen wir, wie wenn wir sowas ganz Stinkiges aus der Tasche rausholen müssen. Nicht? Jetzt müssen wir irgendwann mal doch von Jesus was sagen oder von der Not der Welt. Ist das eine blamable Sache, die wir da vor den Menschen ausbreiten? Die ganze Welt muss es wissen. Wir müssen einmal da sehen, was uns Paulus hier zu sagen hat. Wenn wir ihn fragen, würden wir ihm vielleicht sagen, lieber Paulus, du musst Verständnis haben, bei uns klappt das nicht so. Wir haben alle unsere ersten Experimente hinter uns und wir haben viele kalte Duschen schon bekommen. William Booth hat ja einst die Koteimer über den Kopf geleert bekommen, aber so mutig sind wir natürlich nimmer und so hart im Nehmen auch nicht mehr. So sagen wir also, weißt du, das war neulich schon so eine Sache, so eine zurückweisende Art und das war so peinlich und dann haben mich meine Freunde als Spinner abgetan. Ich habe den Mut eigentlich verloren. Wisst ihr, was der Paulus uns da sagen würde? Hat dich das verwundet? Wo die anderen dich zum Spinner erklärt haben. Das hat er wehgetan. Geht's dir eigentlich um deine Ehre oder um die Ehre Jesu? Bist du dir selber so wichtig? Paulus sagt, das macht doch nichts aus, was ich von mir denke. Hauptsache, das Evangelium kommt zu Menschen. Und wenn er vom Evangelium redet, dann sagt er, das ist nicht irgend so etwas, was man aus der Tasche zieht und ich wage es kaum, auf den Tisch zu legen, wie ein dreckiges Taschentuch. Nicht? Das ekelt mich. Sondern sagt er, das Evangelium hat eine Kraft, eine Sprengkraft. Jetzt weiß ich nicht, wo Sie die letzten Versammlungen mit dem Evangelium erlebt haben. Vielleicht kommen Sie aus einer Kirchengemeinde, wo Sie sagen, und da sitzen ein paar Leute und die machen einen recht verschlafenen Eindruck. Von Sprengkraft merkt man da nicht viel. Und in unserem Hauskreis, nach 30 Minuten, schnarcht der Erste. Also Sprengkraft und Kraft. Wisst ihr, woher das kommt? Das Evangelium ist natürlich ein Schlafmittel für faule Christen. Da kommt's davon her. Geh doch einmal dorthin, wo der Apostel Paulus hineinging, nach Rom. Wo Menschen sind, die nichts von Jesus wissen. Geh zu den Verächtern und Spöttern. Geh dorthin. Und ihr werdet auf einmal etwas erleben, wie ihr stundenlang reden könnt. Geh zu den jungen Leuten, die heute Abend auf den Straßen stehen und nicht wissen, was sie tun sollen mit ihrem Leben. Und bringt das Evangelium. Sagt's ihnen, dass der Gott, der sie geschaffen hat, sie nicht loslässt und sie hochachtet. Auch wenn die anderen über diese jungen Leute die Nase rümpfen. Sagt ihnen, Jesus hat dich lieb. Und sagt ihnen die Botschaft, Jesus kann dein Leben vollständig verändern. Und zwar, dass du nicht mehr mit dir selber im Streit liegst, sondern dass dein Leben geheilt wird von den furchtbaren Wunden, die dich quälen. Und er kann die Ketten sprengen, die dich binden. Evangelium, da steckt Kraft drin. Kraft, die ein Leben verändern. Ich war heute Morgen, bevor ich hergefahren bin, an einem Sterbebett gestanden, in der Intensivstation des Krankenhauses. Ich bin ja Pfarrer in der Volkskirche. Ich bin das mit Leib und Seele. Ein tolles Missionsfeld. Nahezu jede Türe in meinem Bezirk ist offen. Fast jeder sagt, wenn ich komme, warum kommen Sie erst jetzt? Ich warte auf einen. Aber ich denke immer wieder, wie ist das dort, wie in der Intensivstation, wenn ein Mensch in den letzten Stunden liegt vor dem Sterben. Und dieser Frau habe ich gesagt, dass es zum Sterben geht. Und heute habe ich gedacht, da ist nicht mehr viel da, da waren schon die Schläuche reingeführt und künstlich beatmet. Und dann redet man und sagt nur ein schlichtes Wort vom guten Hirten, der uns durchs finstere Tal führt. Und dann auf einmal, ja, das stimmt. Da ist das Evangelium eine Kraft, das durchbricht, selbst durch die letzte Schwachheit meines zerbrechenden Lebens. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang Geschichten erzählen, wie das Evangelium kräftig ist, das Wort von Jesus. Und das Aufregendste ist doch, wenn das Wunder geschieht, dass ein Mensch die Totalrevolution erlebt, nämlich dass Jesus sein Chef wird. Die tollste Revolution. Und dass alles, was bisher galt, umgedreht wird. Und ein Mensch nicht mehr für sich selbst lebt, sondern für den lebendigen Gott. Eine Kraft ist das Evangelium. Es gibt für das Evangelium überhaupt kein Hindernis. Das Evangelium hat schon die schlimmsten Feinde überwunden. Nur das Schweigen der Christen kann das Evangelium unwirksam machen. Wenn Christen schweigen, uns nicht mehr weitersagen, wenn sie es nicht weitersagen, das ist furchtbar. Paulus hat es ja selbst in seinem eigenen Leben erfahren. Er war ja ein Verächter und ein Spötter und dann hat ihn Jesus herumgeholt. Und dieses Erlebnis, das er damals hatte, das hat sein Leben so ganz tief geprägt. Als er entdeckt hat, ja, ist das wirklich wahr, hat er es abgetan als irgendeinen verrückten Fimmel von so ein paar frommen Leuten, die einen religiösen Tick haben. Was soll Jesus auferstanden sein? Das gibt's doch nicht. Da hat ihn Jesus geholt. Ist ein Geheimnis, wie Jesus das macht. Man kann es ja immer nur annähernd beschreiben. Dahinter liegt ja das Entscheidende, dass Jesus selbst Menschen überführt und sie herumholt. Und dann hat Paulus das in seinem Leben so überwältigend erfahren, wie das für ihn war, diese neue Art, die er lebt. Jetzt sagt er, ich wäre ja ein gemeiner Schuft, wenn ich das verschweigen könnte. Ich muss, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Das ist heute Abend nicht zu Ihnen gesagt, damit Sie sagen, ich lasse mich daran schön erbauen, sondern ich will nicht mehr hören, dass einer hier heute Abend im Saal sagt, ich weiß nicht, ob ich berufen bin. Wenn Sie sich herausreden wollen, dann betrügen Sie sich selbst. Sie sind berufen. wenn sie nicht mit dem ganzen Sehnen ihres Herzens diese Leidenschaft in sich tragen und sagen, solange ich noch reden kann, muss ich reden. Die Frage ist, wo Gott mich braucht und wo meine Kraft am besten eingesetzt werden kann. Das ist ein rein technisches Problem. Wo wir am besten dienen. Gott braucht auch heute tüchtige Hausfrauen und gute Mütter und braucht tüchtige Missionare. Das ist ein Strategieproblem, wo er uns einsetzt. Oder hier in den Berufen, in den Büros. Paulus sagt, das Evangelium ist etwas ganz Gewaltiges, etwas, was umwälzend ist. Und er sagt, wenn ich die ersten Verse da noch einmal ansehe, Vers 3, er fängt ja gleich damit an, er fällt mit der Tür ins Haus und sagt, ich habe ein Evangelium zu bringen. Und dann sagt er, das Evangelium ist in einem Namen zusammengefasst, im Namen Jesus. Und dieser Jesus-Name, der hat Kraft durch den Heiligen Geist, in Macht durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Also da geschieht etwas. So wie einst der Grabstein wegflog, so kann heute nichts die Kraft Jesu hindern. Da ist doch gar nicht wichtig, wie stark wir sind. Jesus kann am besten sogar mit schwachen Leuten arbeiten. Aber er hat das immer wieder gerne gemacht, dass er solche Menschen nahm. Und Paulus sagt, ich habe doch die Wahrheit zu verkünden. Das andere sind doch alles religiöse Gefühle. Ich habe doch das zu verkünden, was geschehen ist. Und ich will den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Ich will doch nicht bloß ein bisschen plappern, ein paar fromme Worte machen. Ich möchte, dass Menschen Jesus gehorsam werden und ihm nachfolgen. Ich möchte, dass Entscheidungen passieren. Ich möchte, dass heute Abend Leute sagen, ich kapier's, ich will folgen. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Wenn wir von Jesus reden, ist doch das nichts für Gefühle. Liebe Schwestern und Brüder, ich warne euch, wir leben heute in einer Zeit, wo das Gefühl hochgespielt wird, nicht bloß bei den Christen, überall in der Welt, wo man die Augen schließt und die Hände fasst. Uns geht es um Gehorsam, nicht um Fühlen. Die Gefühle sind vergänglich. Uns geht es um Entscheidungen, wo wir sagen, heute, Herr Jesus, habe ich es begriffen, du rufst mich in den Dienst. Und ich will gehen, und solange ich hier in dieser Erde lebe, an welchem Platz auch immer, ich will dein Bote sein, und ich will die Leidenschaft des Paulus in mir haben. Alle Welt muss es wissen. Alle Menschen haben ein Recht darauf, und wir dürfen es ihnen nicht verschweigen. Wenn heute junge Menschen für die Menschenrechte eintreten, dann ist es das wichtigste Menschenrecht, dass jeder Mensch von dem Gott hört, der ihn geschaffen hat. Und die Liebe Gottes kennenlernt, die jedem Menschen auf dieser Erde gilt. Wir wären böse Schufte, wollten wir das verschweigen. Und es gäbe wie heute noch 16.000 Völkerstämme in der Welt, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Zweite, da wird die wichtigste Frage verhandelt. Die wichtigste Frage. Jetzt sind wir ja heute Abend in einem großen, schönen Kreis beieinander und wir werden uns schnell einig sein, wie wichtig uns das Evangelium ist. Aber wenn wir draußen in der Welt sind, da sagen die anderen, komm, hör auf. Das ist ja selbst unter Christen manchmal, ihr kennt ja christliche Kreise, die werden über alle wichtigen Themen diskutieren und sagen, heute ist die Friedensfrage die wichtigste Frage. Ist ja wichtig. Wir wollen das nicht runterspielen. Und die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist doch wichtig und des Leidens von ganzen Völkern, die im Unrecht sind. Ich möchte das alles nicht herunterspielen. Wie kommt eigentlich der Paulus dazu zu sagen, diese Fragen, die damals sehr wichtig waren, übrigens die Römer hatten sogar die Friedensfrage damals gelöst, beim Augustus wurden die Pforten des Kriegstempels Janus geschlossen. Die waren schon Leute, die was fertig brachten. Wir können die heute nur bewundern. Aber der Paulus sagt, das sind nicht die Themen, die mich vorrangig interessieren. Das wichtigste Thema, das überhaupt heute verhandelt werden muss, was ist das? Das wichtigste Thema der Gerechtigkeit. Ich bin in diesen Tagen, wenn ich Zeitung lese, Fernsehen sehe oder auch Radio höre, überrascht, mit welch einer Leidenschaft heute die Frage der Gerechtigkeit unserer Väter verhandelt wird. Es gibt ja einen Bußkrampf der Deutschen. eine unheimliche Verbissenheit, versucht, Geschichte zu bewältigen, die man gar nicht bewältigen, die kann man nur unter das Kreuz Jesu legen, unsere deutsche Geschichte, die kann man nicht bewältigen. Da wird noch einmal von Gerechtigkeit gesprochen und dann gehen selbst junge Leute noch einmal mit ihren Eltern ins Gericht, diese Generationen, wenn wir damals gelebt hätten. Nein, um deine Gerechtigkeit geht es, Freund. Du stehst selbst vor dem Gericht Gottes. Du stehst selbst vor dem Gericht Gottes. Ich meine, in diesen Tagen hätte niemand Grund dazu, einen Stein auf andere zu werfen. Wir sind vor Gott verlorene Leute. Und was so schlimm ist, dass viele es gar nicht mehr wissen, wie verloren sie sind. Ich möchte euch ganz herzlich bitten, erkennt im Evangelium, dass das die Verlorenheit der Welt das große Thema ist, das alle anderen aktuellen Themen noch weit überragt. Denn wir stehen alle vor dem heiligen Gott und haben unser Leben verwirkt. Und wenn wir sagen, aber ich habe doch so viel getan, ich habe mich doch so eingesetzt. Wahrscheinlich haben viele Menschen heute vergessen, wie das ist, wenn sie vor dem Gericht Gottes stehen. Dass wir nichts mehr antworten können. Wenn Gottes Augen uns ansehen, wenn Jesus uns, Jesus hält das Gericht im Auftrag des Vaters, wenn Jesus uns fragt, ist dieser Jesus, der Gericht hält, ihr Freund und ihr Versöhner. Darum sagt Paulus, ich habe ja das wunderbare Evangelium heute anzubieten, dass Menschen mit ihrem kommenden Richter heute schon Frieden schließen können, ihr Leben bereinigen können, Schuld auslöschen können. Dass sie heraustreten aus den dunklen Bindungen der Finsternis, in denen wir drinstecken und Sünde vor Jesus bekennen. Darin wird die Gerechtigkeit geoffenbart, die vor Gott gilt, die kommt aus Glauben. Aus dem Glauben an Jesus, der am Kreuz für meine Schuld starb, dessen Blut mich reinwäscht von aller Schuld. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mit Christen in diesen Tagen rede, es sei eine Irrlehre, die vielleicht typisch sei für unsere Tage und besonders für viele evangelikale Kreise, dass sie sich immer einreden und sobald man auf diesen Ernst des Gerichtes kommt und der schrecklichen Sache, dass man verloren gehen kann, dann kommen die immer ganz schnell, sofort wie aus der Pistole geschossen, sagen die, aber ob es da nicht doch vielleicht noch eine Sache gibt, dass doch alle gerettet werden. Die werden kein Bibelwort finden, das ihnen sagt, dass es noch eine Hintertüre gibt, durch die man selig werden kann, wenn man das Gnadenangebot Jesu ausschlägt. Es gibt kein Wort der Schrift, das für Menschen, die das Blut Jesu weglegen und sagen, brauche ich nicht, ich werde selber mit meinem Leben fertig werden, ich bin recht, die noch eine Hoffnung haben könnten. Ich muss es ihnen sagen, um der Klarheit willen. Und es ist der Ernst des Evangeliums, wenn wir reden mit Menschen, dass wir den Gehorsam des Glaubens aufrichten, dass wir Menschen sagen, wir möchten es euch sagen, was es bedeutet. Wenn ihr einmal vor dem Gericht Gottes steht, ich darf euch heute diese herrliche Freudenbotschaft bringen. Angesichts einer dunklen Zukunft, nicht bloß dunkel. Weil uns in diesen Tagen so erschreckend bewusst wird, was Menschen zerstören können. So eine dunkle Zukunft, wenn wir keine Hoffnung über den Tod hinaus haben. Wenn wir die Friedenshand Jesu abschlagen. Paulus kommt ja nicht mit einer Hiobsbotschaft nach Rom. Er bringt ein Freudenwort mit. Er sagt, ich habe euch was Wunderbares mitzuteilen. Eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht. Eine Nachricht, die Freude verbreitet. Die Ehen heilen kann, die Junge und Alte aussöhnt, die Menschenleben verändert und selbst wenn ein Menschenleben von der Sünde zerstört ist, das Evangelium von Jesus kann jedes Leben zurückerneuern in die Schönheit, so wie er Gottes einmal geschaffen hat. Wisst ihr das? Darum ist unser Dienst so wichtig. Die wichtigste Frage wird doch im Evangelium verhandelt. Wenn wir Zeugnis geben, reden wir mit Menschen über diese frohe Kunde, über diese gute Nachricht. Mir gefällt auch noch im Vers 11, wenn ihr da mal reinschaut in eure Bibeln, wie Paulus da sagt, er kommt nach Rom, um euch etwas geistliche Gabe mitzuteilen. Da gab es ja schon Christen. Ich erlebe manchmal das, nehmen wir es nicht übel, ich sage es mal in ganzer Liebe, so, ich kann es nicht besser, aber ich erlebe manchmal, dass junge Christen, die vom Feuer des Evangeliums ergriffen sind, kommen und alles, was bisher da waren, in Frage stellen. Sagen, jetzt komme ich, als ob jetzt das Reich Gottes angebrochen wäre, als ob erst jetzt gerade Jesus aus dem Grab auferstanden wäre. Und sie sagen, vorher war noch gar nichts da, da müssen neue Kirchen gegründet werden, muss alles neu werden, alles andere war noch nichts. Ich möchte euch mal ein Geheimnis verraten. Ich habe in meinem Leben immer entdeckt, wo ich Christen finde, ob die nun baptistisch, mennonitisch sind oder landeskirchlich, aber die Jesus lieb haben und die sein Wort lieb haben. Wenn ihr euch dort einreiht, liegt der größte Segen drauf. Und bekommt ihr selbst immer am meisten mit. Sucht doch die vorhandenen Brüder. Paulus will in Rom anknüpfen. Das sind doch schon ein paar. Es waren wahrscheinlich nur Sklaven, arme Kerle, die keine Rechte hatten. Aber für Paulus waren es Brüder in Jesus. Und mit denen hat er sich verbunden gefühlt. Da waren kulturelle Unterschiede, Bildungsgrade. Paulus hat ja ein Unistudium hinter sich. Er setzt sich zu den einfachen Brüdern hin, weil Paulus ein demütiger Mann war. Er kommt nicht so wie einer, der sagt, ich habe die ganze Weisheit der Theologie in meinem Kopf. Sondern er sitzt zu den Brüdern und sagt, ich will euch ein bisschen was mitteilen. Geistliche Gabe, demütig. Ist auch schön, dass man das einmal lernt, wie das Paulus macht. Ich will euch stärken, Bruder unter Brüdern Frucht mitzuteilen. So geschieht Mission. Das war ganz gut, dass wir nicht kommen und meinen, wir können das alles überstülpen, auch den anderen. Herr Jesus, mach mich im Vorgehen sanft und voll Liebe und Weise. Noch ein letztes. Jetzt macht das Leben Spaß. Jetzt macht das Leben Spaß. Es gibt so viele Christen, bei denen hat man den Eindruck, sie kommen gerade aus einer Presse raus. Alles wie verknüpft in ihrem Leben. Und wenn man die hört, dann reden die dauernd von dem Kampf in ihrem Leben. Das stimmt. Müssen wir ja wissen. Wenn wir heute Abend aus der Halle rausgehen, der Teufel wartet nicht mal bis vor die Türe, bis er über uns herfällt und wieder alles durcheinander bringen will. Der sagt ja, er muss doch verhindern, dass da jetzt Leute mobilisiert werden zum Missionsdienst. Ist doch klar. Da gibt's natürlich Kämpfe in unserem Leben. Aber wir wollen das andere doch auch mal sagen. Es gibt auch dies, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir Christen sollten mal sagen, wir leben doch. Ach, in eurem schönen Lipperland wollte ich wohnen. Und die Blüte und die Menschen, so nette Leute gibt es bei uns überhaupt nicht wie bei euch. Und dass man einmal sagt, was ist das, wenn man morgens aus dem Bett aufsteht, und die Gnade Gottes umgibt uns. Und die Liebe Jesu ist uns zugesagt. Ganz neu jeden Morgen, taufrisch. Wir sollten doch strahlende Leute sein. Wenn wir Missionsboten sind, dann haben wir den anderen etwas vorzuerzählen von der Freude, die uns erfüllt und die uns prägt. Wir sind doch Menschen, die von Jesus so viel Behütung und Bewahrung erleben. Wir können auch selbst mit unseren Kämpfen nicht unsere Seele rein bewahren. Sondern wir können sagen, Herr Jesus, du hältst die Wach an unserer Tür und lässt uns sicher ruhen. Dankeschön. Darum sind wir fröhlich. Darum werde ich nicht fallen. Darum hat der Teufel keine Macht mehr. Ich kann auftrumpfen und sagen, Schluss. Der hat bei mir nichts zu melden, weil Jesus mich bewahrt. Nicht, weil ich hochmütig bin, sondern weil ich mich in den Armen Jesu geborgen weiß. Wenn ich ein Auto kaufe, dann kriege ich nicht eine Gebrauchsanleitung mit vom Verkäufer, wo drauf steht, nicht über jeden Fußgänger drüber fahren oder in der Garage nicht den Vorwärtsgang nehmen, sondern den Rückwärtsgang. Da steht also nicht drin, was man alles falsch machen kann, sondern da steht zuerst mal drin, was man mit dem schönen Auto alles machen kann. Positiv. Und das ist auch was Schönes, dass wir in unserem Missionszeugnis Menschen heute wieder vom Leben sagen können. Es gibt so viele Menschen, die haben keinen Mut mehr zu leben. Wir haben eine Botschaft. Aus Glauben leben. Ich wollte es immer wieder sagen, wenn wir den Menschen heute sagen könnten, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Es ist furchtbar, was Atomwaffen sind. Und dennoch habe ich nicht die Angst. Was auch kommt, wir sind geborgen. Wollen wir nichts abbrechen von dem ganzen Ernst der Dinge? Versteht ihr? Einfach mal von der Freude leben. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebe in mir. Menschen, die etwas erzählen können, wie das wird, wenn Jesus in unserem Leben die beherrschende Rolle spielt. Paulus sagt, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Man hat das ja getilgt, in meiner neuen Lutherbibel heißt es jetzt, die alle rettet. Das ist schön, wir schätzen Rettung hoch. Aber mir gefällt das Wort selig auch. Ich sehne mich heute nach seligen Christen. Die richtig schön selig sind. Fröhliche Leute, freie Leute, Leute ohne Angst, denen man es abspürt, dass sie mit dem Evangelium von Jesus reich geworden sind. Keine Angst kann die mehr belasten, keine Sorge kann die mehr niederdrücken. Sie verzweifeln nicht mehr, auch vor den Attacken des Teufels, die auch in ihrem Leben immer wieder auftauchen. Sie verzweifeln nicht, sondern sie haben die Rettung in Jesus ergriffen. Und sie wissen, Jesus starb für mich. Sie haben einen offenen Himmel über sich. Frohe Leute, ich wollte, dass wir Missionsboten Jesus sind und bei Paulus das lernen, wie man recht Missionar wird. Gott gebe es, dass Sie alle das mit Ihrem ganzen Leben von Herzen tun. Amen.